warum Philipp Spitta kein Sudelkoch sein wollte. Vom kritischen Zweifel zur festen Gewissheit. Die größten Theologen waren immer die größten Zweifler, schrieb Philipp Spitta als Student aus Göttingen, weil sie Philosophen spielen wollen. Ihn befriedigte das rationalistische und oft von ihm auch als frivol empfundenes Studium der Theologie nicht. Vielleicht ging Philipp Spitta sein Studium schon deshalb anders an, weil er viel älter war als seine Mitstudenten. Am 1. August 1801 in Hannover geboren, erkrankte er im Alter von 10 Jahren an Skofeln, einer heute seltenen Art von Tuberkulose. Als er endlich ganz genas, war an Schulbesuch nicht mehr zu denken. Seine treue jüdische Mutter, die Christin geworden war, steckte den gutwilligen Jungen in eine Uhrmacherlehre. Sein Vater, der aus einer aus Frankreich vertriebenen Hugenottenfamilie stammte, hatte als Buchhalter und Sprachlehrer nur wenig verdient und war bereits gestorben, als Philipp Spitta 4 Jahre alt gewesen war. In der Uhrmacherlehre brachte Philipp Spitta anfangs für seine Arbeit noch Interesse auf, verfiel dann aber immer mehr in Traurigkeit und Depressionen. Die technische Arbeit konnte ihn, den empfindsamen und feinfühligen Jungen, nicht befriedigen. Trotzdem hielt Philipp Spitta bis zum Ende der Lehre durch und arbeitete auch im ungeliebten Beruf weiter. Da ereignete sich ein tragischer Unglücksfall. Sein jüngster Bruder, der eigentlich Theologie studieren sollte, ertrank. So bedrückend das alles war, brachte es für Philipp Spitta doch eine ganz entscheidende Lebenswende. Er durfte das für die Ausbildung des verunglückten Bruders bestimmte Geld für seine Fortbildung verwenden. Endlich konnte er das machen, was er immer wollte. Es störte ihn nicht, noch einmal ins Gymnasium gehen zu müssen, um die fehlende Schulbildung nachzuholen. Selten hat sich wohl ein junger Mann so gefreut, seine Schule wiederzusehen. In seiner nachdenklichen Art hatte sich Philipp Spitta schon in seiner frühen Jugend viel mit der Frage beschäftigt, auf was denn Gott mit seinem Leben hinaus wolle. Das wurde noch durch das Studium der Theologie bei meist rationalistischen Professoren in Göttingen verstärkt. Ihn störten an der Universität die billigen Witze, die über Jesus und die Bibel gemacht wurden. Er schrieb an seinen Bruder: »Wenn ich dazu das Beifallgetrommel der Studenten höre, so möchte ich mir die Ohren verstopfen vor dem Gräuel.« Das Buch von Theologieprofessor August Tollock, »Des Zweiflers Weihe«, brachte Philipp Spitta in tiefe Gewissensnöte. Er merkte, wie sein bisheriges Christenleben nicht genügen konnte. Dieser Seelsorger war es auch, der ihn nun durch die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis zur Himmelfahrt der Gotteserkenntnis führte. Spitta schrieb: »Wie sträubt sich der Mensch gegen die Aufdeckung seines Inneren? Wie gern sucht er die schlimme Krankheit, die an der Wurzel seines Lebens nagt, zu verdecken? Und dann, wie ward mir, als ich zum wahren Bewusstsein meiner selbst kam? Da fühlte ich ganz meine tiefe sündige Natur, aber in dem Augenblick auch das Heil der Erlösung. Wer die einmal geschehene Erlösung durch den Tod des Heilands ergreift und dann nicht fahren lassen kann, das muss ein seliger Christ sein.« In einem Lied drückt er es so aus: »Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft, wie der Weinstock seinen Reben zuströmt Kraft und Lebenssaft. Könnt ich's irgend besser haben als bei dir, der allezeit so viel 1000 Gnadengaben für mich Armen hat bereit? Könnt ich je getroster werden als bei dir, Herr Jesu Christ, dem im Himmel und auf Erden alle Macht gegeben ist? Wo ist solch ein Herr zu finden, der, was Jesus tat, mir tut, mich erkauft von Tod und Sünden mit dem eigenen teuren Blut? Sollte ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab? Sollte ich ihm nicht Treue schwören, Treue bis in Tod und Grab?« Schon als Student fand Spitta Zugang zu einem Kreis von Künstlern. Zu dieser Burschenschaft gehörte auch der berühmte Dichter Heinrich Heine. Von ihm lieh Spitta sich 20 Taler, um sich eine Harfe zu kaufen. Damals schon dichtete er in jugendlichem Überschwang romantische und geistliche Lieder. Nach Abschluss seines Studiums verdingte er sich für 4 Jahre als Hauslehrer. Diese Zeit wurde für ihn sehr wichtig. Philipp Spitta fand bei Hausbibelgruppen weitere und tiefere Erkenntnis seines Glaubens. Nicht wegen der Liebe oder wegen der Werke erben wir das ewige Leben, sondern durch den Glauben an das Kreuz Jesu werden wir vor Gott gerecht. Keiner soll sich selbst quälen. Die große Sünde darf uns nicht von Jesus wegziehen, sondern uns vielmehr zu ihm hinziehen. Er begriff die unverdiente Gnade Gottes und hängte sich daran. Und er fand den Frieden Gottes, nach dem er so lange gesucht hatte. Der 23-jährige Philipp Spitta liebte als Hauslehrer die romantischen Abende unter den hohen Linden im Lüne bei Lüneburg. Da saß man in der Abenddämmerung und sang zur Begleitung von Gitarre oder Harfe Volkslieder, während der Herr des Hauses seine Pfeife rauchte. In dieser Stille des Landlebens dichtete Spitta gerne Volkslieder, aber auch die meisten seiner geistlichen Lieder. In der schönen und harmonischen Gemeinschaft mit der Familie, in der er als Hauslehrer wirkte, schuf er das Lied »O selig Haus, wo man dich aufgenommen«, dessen letzte Strophe lautet »O selig Haus, wo du die Freude teilest, wo man bei keiner Freude dein vergisst. O selig Haus, wo du die Wunden heilest und aller Arzt und aller Tröster bist. Bis jeder einst sein Tagewerk vollendet und bis sie endlich alle ziehen aus dahin, woher der Vater dich gesendet, ins große, freie, schöne Vaterhaus.« Unter dieser Wandlung musste die enge Studentenfreundschaft mit Heinrich Heine zerbrechen. Immer wieder suchte Heine seinen Freund Spitta in Lüneburg auf. Spitta aber litt mehr und mehr unter der zynischen und satirischen Art und den derben Witzen Heinrich Heines, die dieser auch ungeniert in Gegenwart der Kinder machte. So fasste Philipp Spitta eines Tages den Mut und bat Heinrich Heine, ihn nicht mehr zu besuchen. Heine hat dies Vorgehen tief gekränkt. Er rächte sich dafür bitter an Spitta und höhnte öffentlich gegen ihn und seine Dichtungen. Die beiden Männer passen nicht mehr zueinander, seitdem Spitta zum lebendigen Glauben durchgedrungen war. Spitta lebte gerne still und demütig zurückgezogen. Heine aber, der berühmte und gefeierte Dichter, nannte Demut eine Hundetugend. In der Freude an der neu entdeckten Gemeinschaft der Christen dichtete Spitta: Es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets gekannt, die Großen und die Kleinen in jedem Volk und Land. Er lässt sie nicht verderben, er führt sie aus und ein. Im Leben und im Sterben sind sie und bleiben sein. Die Freude an der Schönheit der Welt hat Philipp Spitta nie verloren. Er dichtete das schöne Lied »Freuet euch der schönen Erde«. Da heißt die letzte Strophe: Wenn am Schemel seiner Füße und am Thron schon solch ein Schein, o, was muss an seinem Herzen erst für Glanz und Wonne sein. Spitta war damals oft krank. Er litt unter den heftigen Angriffen. Manche Leute verdächtigten ihn der Sektiererei. Auch bei seiner Kirchenleitung fand er nur kritisches Misstrauen. Beim Examen wurde Philipp Spitta sorgfältig verhört, ob er nicht zu sehr die Liebe zu Christus hervorhebe und zu stark Jesus als den Sohn Gottes verehre. Er berichtete darüber seinem Bruder und meinte dazu: Unser Herr Jesus examinierte auch einmal einen Kandidaten für sein Hirtenamt. Aber er stellte nur eine Frage: Hast du mich lieb? Und als dieses Examen recht bestanden war, sagte er zu ihm: Weide meine Schafe. Unter dem Druck und den Angriffen von vielen Seiten dichtete Philipp Spitta sein Lied: Ich stehe in meines Herrn Hand, und will drin stehen bleiben. Nicht Erdenot, nicht Erdentanz soll mich daraus vertreiben. Und wenn zerfällt die ganze Welt, wer sich an ihm und wen er hält, wird wohlbehalten bleiben. Er ist ein Fels, ein sicherer Hort, und Wunder sollen schauen, die sich auf sein wahrhaftig Wort verlassen und ihm trauen. Er hat's gesagt, und darauf wagt mein Herz es froh und unverzagt und lässt sich gar nicht grauen. Und was er mit mir machen will, ist alles mir gelegen. Ich halte ihm im Glauben still und hoff auf seinen Segen. Denn was er tut, ist immer gut. Und wer von ihm behütet ruht, ist sicher aller Wegen. Ja, wenn's am schlimmsten mit mir steht, freu ich mich seiner Pflege. Ich weiß, die Wege, die er geht, sind lauter Wunderwege. Was böse scheint, ist gut gemeint. Er ist doch nimmermehr mein Feind und gibt nur Liebesschläge. Und meines Glaubens Unterpfand ist, was er selbst verheißen, dass nichts mich seiner starken Hand soll je und je entreißen. Was er verspricht, das bricht er nicht. Er bleibet meine Zuversicht, ich will ihn ewig preisen. Nicht mehr träumerische Romantik prägte jetzt die Lieder Philipp Spittas, sondern biblische Nüchternheit, ohne jede Verzierung und Schnörkel. Er dichtete seine Verse auch nicht im Rauschen des Eichenwaldes auf Spaziergängen, sondern am Schreibtisch über der aufgeschlagenen Bibel. Er berichtet selbst: In der Weise, wie ich früher sang, singe ich jetzt nicht mehr. Dem Herrn weihe ich mein Leben und meine Liebe, so auch meinen Gesang. Nach einer zweijährigen Vikarszeit kam Philipp Spitta 1830 als Prediger und Seelsorger für die Soldaten der Garnison und die Sträflinge des Gefängnisses nach Hameln. Er war erschüttert, dass bei diesen an schwere Ketten geschmiedeten Gefangenen die gleiche trügerische Selbstgerechtigkeit herrschte wie auch sonst im Volk. Spitta erzählt von einem grimmigen Gefangenen, der einen vergeblichen Ausbruchsversuch hinter sich hatte. Er lag in dem engen Gefängnis mit Ketten beladen, die einen Elefanten hätten zähmen können, auf einem Lager. Eine Lampe machte es spärlich hell. Ich heiße ihn sich aufrichten und setze mich unter innerlichem Seufzen zum Herrn ihm gegenüber auf einen Block. Ich sage ihm, er habe sich selbst aufgegeben, aber ich komme zu ihm im Namen des Herrn Jesus, der ihn nicht wolle verloren gehen lassen. So fing ich denn an, von dem Herrn Jesus zu predigen. Was ich ihm sagte, weiß ich selbst nicht mehr. Es kam aber alles aus dem Erbarmen, das mir der Herr ins Herz gelegt hatte. In die Eisdecke über dem Herzen dieses Menschen schlug ich nicht mit dem Hammer des Gesetzes Löcher, sondern brachte sie unter die Gnadensonne des Evangeliums. Eine halbe Stunde hatte ich geredet und konnte bei dem spärlichen Schein der Lampe seine Miene dabei nicht erkennen. Da ging das Eis auf. Er fing laut an zu schluchzen und zu weinen, stieß dazwischen einige Worte von seinem Elend heraus, von seinem Verlangen nach Gnade. Nun aber war mir die Sprache ausgegangen. Ich nahm's als einen Wink vom Herrn. Geh, ich will selber mit dieser Seele reden. Ich stand auf und gab ihm meine Hand, bekam eine von Tränen nasse Hand wieder und ging. Das war am Donnerstagabend. Als ich am Sonntagmorgen zum Gottesdienst komme, tritt mir der Schließer entgegen und sagt: Der G. ist ein anderer Mensch geworden. Am Freitag hat er um eine Bibel gebeten, hat den Direktor, der ihn besuchte, ganz demütig und sanft empfangen und sich als Gnade ausgebeten, heute und künftig in den Betsaal geführt zu werden, von dem er früher unter dem Vorwand, er sei Katholik, ferngeblieben war. Als ich auf die Kanzel trat, saß er vor mir, bleich und abgehärmt, aber der finstere Blick war hell und offen geworden. Am Schluss des Gottesdienstes ließ er die übrigen hinausgehen und trat dann zur Kanzel heran, dankte und sagte: Was Sie mir da am Abend gesagt haben, ist mir durchs Herz gegangen. Am Montagabend besuchte ich ihn wieder. Er hatte mich erwartet und mir aus seinem Handtuch ein Polster auf den Block gemacht. Da saßen wir nun einander gegenüber. Seine Zunge war gelöst. Da der Teufel ausfuhr, redete der Stumme. »Oh, wie gut ist's«, sagte er, »dass mir's mit dem Entwischen nicht geglückt ist.« »Da wärst du«, sagte ich, »deinem Gott entlaufen und dem Teufel erst recht in die Arme gelaufen.« Für Spitta war es die größte Freude, als dieser Gefangene ihm offen und freimütig bekannte, »Wenn ich nun nicht den Heiland hätte, müsste ich jetzt erst recht verzweifeln.« Und Spitta freute sich, zu entdecken, dass aus der Strafanstalt eine Heilsanstalt geworden ist. Er schließt seinen Bericht, »Ja, lieber Freund, wir haben einen lebendigen Heiland.« Spitta dichtete das Lied von der Umkehr und der großen Chance des neuen Lebens. Kehre wieder, der du dich verloren hast. Sinke reuig bittend nieder vor dem Herrn mit deiner Last. Wie du bist, so darfst du kommen und wirst gnädig aufgenommen. Sieh, der Herr kommt dir entgegen und sein heilig Wort verspricht dir Vergebung, Heil und Segen. Kehre wieder, zaudre nicht. Kehre wieder, neues Leben, trink in seiner Liebeshuld. Bei dem Herrn ist viel vergeben, große Langmut und Geduld. Fass ein Herz zu seinem Herzen. Er hat Trost für alle Schmerzen. Er kann alle Wunden heilen, macht von allen Flecken rein. Darum kehre ohne Weilen zu ihm um und bei ihm ein. Kehre wieder, endlich kehre in der Liebe Heimat ein. In die Fülle aus der Leere, in das Wesen aus dem Schein, aus der Lüge in die Wahrheit, aus dem Dunkel in die Klarheit, aus dem Tode in das Leben, aus der Welt ins Himmelreich. Doch was Gott dir heut will geben, nimm auch heute, kehre gleich. Schwierig war der Dienst an den Militärs. Bei den Offizieren war der Glaube verpönt. Man huldigte der Vernunft. Spitta hatte nur die Sorge, diesen Menschen nach dem Mund zu reden. Er betete, »Bewahre mich, dass ich niemals ein Sudelkoch werde, der die himmlische Speise übersoßt und überbrüht, um sie der Welt schmackhaft zu machen.« Wahrscheinlich waren deshalb seine Gottesdienste immer so voll. Die Anfeindungen aber hörten nicht auf. Man nahm ihm seine Hausbibelabende übel, obwohl da nichts Geheimes passierte. Alle Sonntagabende habe ich Gesellschaft bei unverschlossenen Türen. Weil aber 4 Unteroffiziere und ein Musiker sie besucht hatten, wurden sie aus der Armee entlassen. Die beiden Amtsbrüder von Hameln schrieben in einer Beschwerde an die Kirchenleitung, der Teufel spuke auf der Kanzel, Sektenversammlungen seien im Gang und hirnverbrannte Traktate würden verbreitet. In den hannoveranischen Landesblättern erschien ein Hetzartikel gegen Spitta. Spitta wusste, dass Kampf und Leiden um Jesu Willen unvermeidbar sind. Er schuf manche Kampflieder. Dazu gehört das Pfingstlied »O komm, du Geist der Wahrheit«, wo es heißt, »Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als je. Darum musst du uns rüsten mit Waffen aus der Höhe. Du musst uns Kraft verleihen, Geduld und Glaubenstreu und musst uns ganz befreien von aller Menschenscheu. Es gilt ein Freigeständnis in dieser unserer Zeit, ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit. Trotz aller Feinde toben, trotz allem Heidentum, zu preisen und zu loben das Evangelium. Spitta sah die große Not der Suchtkranken und Alkoholabhängigen. Deshalb schuf er einen Hilfsverein. Weil die neu entstandenen Missionswerke dringend Unterstützung brauchten, gründete er einen Freundeskreis für die weltweite Mission. Das Weitersagen der befreienden Botschaft des Evangeliums war ihm wichtig. In einem Gebetslied um die Gabe des Geistes bittet er um die urchristliche Freude zum öffentlichen Bekenntnis zu Jesus. Geist des Glaubens, Geist der Stärke, des Gehorsams und der Zucht, Schöpfer aller Gotteswerke, Träger aller Himmelsfrucht. Geist, der einst der heiligen Männer, Könige und Prophetenschar, der Apostel und Bekenner, Trieb und Kraft und Zeugnis war. Rüste du mit deinen Gaben auch uns schwache Kinder aus, Kraft und Glaubensmut zu haben, Eifer für des Herren Haus. Eine Welt mit ihren Schätzen, Menschengunst und gute Zeit, Leib und Leben dran zu setzen in dem großen, heiligen Streit. Gib uns der Apostel hohen, ungebeugten Zeugenmut, aller Welt trotz Spott und Drohen zu verkünden Christi Blut. Lass die Wahrheit uns bekennen, die uns froh und frei gemacht. Gib, dass wir's nicht lassen können. Habe du die Übermacht. In diesen Tagen der heftigen Auseinandersetzungen heiratete Spitta im Alter von 36 Jahren Maria Magdalena Hotzen, die Tochter eines Oberförsters. Es war eine sehr glückliche Ehe mit einem schönen Familienleben. Weil er morgens schon früh um 5 Uhr mit der Arbeit begann, nahm sich Spitta nach dem Abendessen immer viel Zeit für seine Familie, zu der 6 Söhne und 2 Töchter gehörten. Von dieser Freude spricht sein Ehe- und Familienlied. Ich und mein Haus, wir sind bereit, dir, Herr, die ganze Lebenszeit mit Seel und Leib zu dienen. Du sollst der Herr im Hause sein. Gib deinen Segen nur darein, dass wir dir willig dienen. Eine kleine, fromme, reine Hausgemeinde, mach aus allen, dir nur soll sie wohlgefallen. 1837 wurde Spitta als Pfarrer nach Wechold bei Hoya versetzt. 10 Jahre später zum Superintendent in Wittingen berufen. Eine andere Berufung nach Barmen-Wupperfeld wie auch nach Elberfeld scheiterte. Man stieß sich dort an seiner exklusiv-lutherischen Haltung und befürchtete Spannungen mit anderen pietistischen Gruppen. Spitta blieb aber zeitlebens ein Mann des Evangeliums und sagte nie Kirche, wo er hätte Jesus sagen müssen. 1853 ließ er sich nach Peine und schließlich 1859 nach Burgdorf versetzen. Dort starb er am 28. September 1859. Einst hatte er selbst den Gebetswunsch gedichtet, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Sein Lied von der Ewigkeit klingt bis heute weiter. Wie wird uns sein, wenn endlich nach dem schweren, doch nach dem letzten ausgekämpften Streit wir aus der Fremde in die Heimat kehren und einziehen in das Tor der Ewigkeit? Wenn wir den letzten Staub von unseren Füßen, den letzten Schweiß vom Angesicht gewischt und in der Nähe sehen und begrüßen, was oft den Mut im Pilgertal erfrischt. Wie wird uns sein, wenn wir vom hellen Strahle des ewigen Lichtes übergossen stehen und, o der Wonne, dann zum ersten Male uns frei und rein von aller Sünde sehen. Wenn wir durch keinen Makel ausgeschlossen und nicht zurückgescheucht von Schuld und Pein als Himmelsbürger, Gottes Hausgenossen, eintreten dürfen in der selgen Rein. Wie wird uns sein, o, was kein Aug gesehen, kein Ohr gehört, kein Menschensinn empfahnt, das wird uns werden, wird an uns geschehen, wenn wir hineinziehen ins gelobte Land. Wohlan, den steilen Pfad hinangeklommen, es ist der Mühe und des Schweißes wert, dahin zu eilen und dort anzukommen, wo mehr als wir verstehen, der Herr beschert.